Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudi Arnold und bei uns zu Gast sind heute Katharina Grappe und Florian Arnold. Unser Thema heute, das Teatro Caprile, das bis Donnerstag hier in Ulm gastiert und zwar im Rahmen der Literaturwoche Donau. Ja, hallo erstmal.
Hallo, hallo Rudi.
Erstmal so eine kleine Vorstellungsrunde, vor allem, ja, Katharina darf ich doch sagen, dass Katharina sich als Erste vorstellt, Florian dann natürlich auch, für die, die ihn noch nicht gehört haben, aber war ja schon öfters Gast bei uns. Aber
und immer wieder gerne.
Genau, vielleicht gibt es ja ein paar, die es nicht wissen, aber immerhin. Okay, Katharina.
Ja, hallo. Du möchtest jetzt gerne wissen, wer ich bin, woher ich komme, was ich mache. Also ich bin Schauspielerin und Co-Leiterin der Freien Theatergruppe Teatro Caprile aus Wien. Der Name Caprile kommt natürlich nicht aus dem Wienerischen. Der stammt entweder aus dem Italienischen, wenn man es auf der ersten Silbe betont mit Caprile. Dann kommt es aus dem Rätoromanischen und bedeutet so viel wie Ziegenstall. Und der Begriff Ziegenstall affirmiert für mich sehr klar und auch ein bisschen subversiv und skurril die Situation, in der freie Theatergruppen in Österreich, aber sicherlich auch in Deutschland sich bewegen, nämlich immer auf dem Grat zwischen finanziellem Absturz und Höhenflug.
Genau, also da wird man dann nachher noch ein bisschen diese Situation vertiefen. Florian.
Ja, mein Name ist Florian L. Arnold und betont man auf der ersten und zweiten Silbe. Ich bin Autor und Zeichner und bin auch maßgeblich verantwortlich dafür, dass wir eine Literaturwoche Donau haben, wo wir dann so wunderbare Gäste wie das Teatro Caprile einladen.
Danke.
Es ist zwar die Donau runter, aber trotzdem nicht unbedingt der nächste Weg. Wie kam es eigentlich zu diesem Kontakt?
Fange ich vielleicht mal an. Ich habe das Teatro Caprile 2013 im Donauschwäbischen Zentralmuseum erlebt. Da haben sie eine ganz großartige Bearbeitung von Tagebüchern aus dem Ersten Weltkrieg gemacht, wo es darum ging, sozusagen diesen Bogen darzustellen von dieser absoluten Kriegsbegeisterung, die 1914 war, bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges, über Beschreibungen aus Tagebüchern, aber auch aus literarischen Stoffen, bis hin eben zum Ende dieses Ersten Weltkrieges, wo also absolute Ernüchterung und Vernichtung war und wo man eigentlich psychologisch wirklich so diesen ersten Massencrash eigentlich hatte, wo wirklich so eine Zivilisation eigentlich begriffen hat, wir haben hier alles an die Wand gefahren, was da war. Und das haben die so fabelhaft gemacht. Sie sind von Raum zu Raum gegangen mit einem absoluten Minimalmaß an Kulisse, einem Maximalmaß an Ausdruck und Intensität. Also auch eine ganz wunderbare Mischung aus Ernst und Komik. Auch diese unfreiwillige Komik, die so diese sehr pathetische Sprache dieser Zeit teilweise auch hat. Und ihr hattet damals ein bisschen eine andere Besetzung, aber was mir sehr imponiert hat, war einmal, dass sie sich an einen schwierigen Stoff rangewagt haben und diesen schwierigen Stoff ganz wunderbar ans Publikum hingebracht haben. Also es war jetzt leider damals, das war mitten in der Zeit, wo dann irgendwie, es war Fußball und es waren andere Festivals, also es war sehr viel Konkurrenz, aber es waren doch einige Leute da und ich glaube, es ist hinterher keiner rausgegangen, der nicht wirklich berührt war und der wirklich auch begriffen hat, worum es ging beim Ersten Weltkrieg. Und dann habe ich ihn, also ich habe damals eine Kritik für die Zeitung geschrieben, wo ich eben dieser Begeisterung, die diese Inszenierung bei mir ausgelöst hat, dann auch so ein bisschen transportiert habe und habe dann die Theatermacher eben auch angeschrieben und habe sie einfach gefragt, ob sie mal Lust hätten, wieder nach Ulm zu kommen. Ich mache eine Literaturwoche Ulm, so hieß es damals noch, und fände es schön, wenn sie kommen, weil ich habe dann auf ihrer Homepage ein bisschen gestöbert und habe gesehen, dass sie also wirklich so diese Bearbeitung und Verarbeitung von literarischen Stoffen für die Bühne, das ist so ihr einfach so die rote Linie in ihrer Arbeit und habe da eben den Herzmanowski-Orlando-Abend entdeckt, den ihr gemacht habt. Und mit dem, also der Kontakt kam sehr schnell zustande, war sehr, sehr nett. Wir waren uns ganz schnell einig. Und dann waren sie 2014 zur Literaturwoche Ulm, zur dritten Auflage damals mit besagtem Herzmanowski-Orlando-Abend hier in Ulm.
Jetzt geht mal eine Frage an die Katharina. Bevor der Florian euch kennengelernt hat, ja, da war, muss ja schon eine andere Kontaktaufnahme da gewesen sein, nämlich zum Donauschwäbischen Zentralmuseum, in dem ihr ja gespielt habt. Wie kam es denn dazu?
Das war eigentlich eine ganz lustige Sache. Ich bin ja, wie ich schon vorher gesagt habe, übrigens danke Florian für die wunderbaren Worte. Es ist wirklich herzerwärmend, sowas zu hören. Ja, ich bin ja aus Vorarlberg gebürtig, bin auch sehr viel dort und wir machen derzeit auch fast alle unsere Produktionen hauptsächlich in Vorarlberg. Also das ist so unser Hauptstandbein derzeit. Und ich war im Sommer da und habe gelesen in der Zeitung, dass es sowas wie das Donaufestival gibt in Ulm. Habe mich zusammengepackt, gemeinsam mit meinem Lebensgefährten Marc Nemeth, und wir sind hierher gefahren. Von Vorarlberg sind das ja gerade knapp mal 2 Stunden. Und haben hier ein wunderbares Festival erlebt. Und für mich war das besonders berührend, weil ich, das war so, ich stand an dem Fluss, dem entlang wir ja schon einige Produktionen gemacht haben. Also wir hatten ja mal so ein Standbein Mittelosteuropa. Wir haben also serbische Autoren oder ungarische Autoren oder auch in dem Fall polnisch, aber gut, ist halt andere, also nördlicheres Mittelosteuropa im Programm. Und daher kannten wir diese Gegend. Wir sind ja eigentlich bis Bulgarien schon gefahren mit unseren Produktionen. Und es war für mich dann ganz toll, mal am Oberlauf der Donau zu stehen und die Geschichte dieser Völkerschaften in diesem ganz tollen Donauschwäbischen Zentralmuseum nachvollziehen zu können. Das Museum war für mich wirklich ein wunderbares Erlebnis und ich habe dann einfach den Christian Glass angeschrieben und er hat uns eingeladen mit dem Stück 1914. Wir haben dann 3 Aufführungen bei ihm im Museum spielen dürfen. Florian war da und ich würde sagen, es war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.
Genau, hopefully das again, Florian. Vielleicht noch so ein bisschen erzählst, also diese Kontakt auf, der Kontakt kam zustande. Jetzt steht ja die aktuelle Aufführung bevor, aber vielleicht doch dazwischen. Ja, wie kam das jetzt zu dem aktuellen Kontakt, zu dem aktuellen Engagement?
Naja, das ist ganz leicht zu erklären. Also zum einen ist so, wenn man solche Leute da hat und merkt auch, welche künstlerische Potenz dann da ist. Also dann habe ich eigentlich sowieso schon gleich im Hinterkopf, die muss man wiederholen. Das war das eine, weil sie, wie gesagt, ganz viele Programme haben, die auf Literatur, auf Literaturen basieren und also eben auch, was ich ganz wunderbar finde, was ja dann auch zum Angebot der Literaturwoche passt, dass es Autoren sind, die ganz wunderbar sind, aber eben nicht sehr bekannt sind. Und die aktuelle Inszenierung kam dann auch dadurch, dass wir eben nach der Aufführung im letzten Jahr ganz viele Rückmeldungen hatten, die müsst ihr wiederholen. Die sind ja super. Ne? Sowas möchten wir hier gerne wieder haben. Und dann haben wir überlegt, so was kann man denn machen? Und dann brachte Andreas Kosek, also der Leiter, hatte dann die Idee, naja, da gibt es ja verschiedene spannende Autoren wie Konrad Beyer, Jerzy Dalosz und
Florian Arnold.
Ja, darf man nicht vergessen.
Ja, da müssen wir noch dazu kommen, was ihr mir da eingebrockt habt. Jedenfalls hat er halt so eine ganze Reihe von Autorennamen genannt, wo ich dann sofort angesprungen bin und gesagt habe, ja Mensch, das ist doch super und machen wir doch das. Und dann macht ihr einen Abend skurriler Literatur, die nie zuvor auf der Bühne zu sehen war. Und dann hatten wir eigentlich, das war eigentlich, glaube ich, einer der ersten Programmpunkte für die diesjährige Literaturwoche, die wir dann auch festgezurrt hatten.
Ja, und jetzt laufen ja so die Vorbereitungen auf Hoch, um nicht zu sagen auf Höchsttouren, denn heute Abend ist ja Premiere. Können Sie mal so ein bisschen was über die Vorbereitung erzählen? Auch über die Auswahl der Autoren. Ich meine, man muss die auch aussuchen. Es gibt ja wahnsinnig viele. Und warum zum Beispiel Karl Valentin? Warum Konrad Beyer? Einfach dazu ein bisschen was.
Also zu dieser Wiener Gruppe hat ja Andreas immer schon eine gewisse, also der Theaterleiter Andreas Kosek, schon eine gewisse Affinität gehabt. Und es war auch in einem Programm im letzten Jahr, da ging es um das Thema Berge, war auch schon ein Text von Konrad Beyer dabei. Es gab in Wien in einer sehr schrägen Location, der sogenannten Arena Bar, eine Lesung nur mit Texten von Konrad Beyer. Und das ist ihm immer so ein bisschen ein Herzensanliegen, solche Texte zu bearbeiten. Am Rande gehört dazu natürlich auch der Herzmanowski Orlando. Diese Mischung von Skurrilität, einem unglaublich farbigen Setting an Figuren, die man sich eigentlich so auf der Bühne kaum vorstellen kann, die dann aber in der Bearbeitung von Andreas Kosik meistens sehr oder eigentlich immer sehr gut aufgehen. Und das war mal so das eine Standbein, wo wir gesagt haben, das möchten wir nach dem Erfolg mit Herzmanowski Orlando einfach weiterführen. Und dann kam das wunderbare Buch von Florian Arnold, Die Beseitigung der modernen Ratlosigkeit, uns gelangte uns in die Finger, oder beziehungsweise wir haben es ihm ja eher abgerungen. Stimmt's, Florian? Ich wollte das unbedingt haben.
Aus meinen kalten Händen gerissen.
Wieso kalt?
Naja, man muss Folgendes dazu sagen, das Buch ist 2012 erschienen und es ist leider nicht bei einem guten Verlag erschienen. Der Verlag hat das Buch dann zwar gemacht, es gab allerdings konzeptuell einige Dinge, die dann anders gemacht wurden, als ich das gerne gehabt hätte. Also die Theateraufführung wird zum Beispiel jetzt auch, was die Texte angeht, eher der Idee folgen, die ich ursprünglich hatte. Was ganz lustig ist, weil wenn du so ein Konzept hast und der Verlag macht dann was anderes draus und dann gehen die Theaterleute ran und machen wieder genau das draus, was du wolltest. Aber ich wusste, ich habe das erst jetzt heute bei ihrer Generalprobe gesehen, was sie machen. Das war eine sehr schöne Sache und das Problem war halt wirklich auch dieses Buch. Der Verlag hat sich im Prinzip nie wirklich um das Buch gekümmert. Also es wurde dann gedruckt. Er hat es auch dann zu seinen Messen mitgenommen, aber eigentlich alles, was ein Verlag normalerweise macht, also Werbung und ein bisschen Rezensionen einsammeln und so weiter, das hat der Verleger alles nie wirklich gemacht. Und das war sehr schade und hat natürlich mich als Autor irgendwo auch verletzt, weil es war viel Arbeit. Es war, glaube ich, also die paar Leute, die das Buch dann auch in die Finger bekommen haben, haben sich damit sehr amüsiert und haben dann eben gute Rückmeldung gegeben. Aber man ist dann als Autor einfach unzufrieden, weil man denkt, es hätte mehr passieren können mit dem Buch. Und so wurde dieses Buch für mich dann eigentlich eher, obwohl es darin ja wirklich also sehr witzig und sehr skurril zugeht, eigentlich ein bisschen zu etwas, was ich dann eher versteckt habe oder worüber ich dann eigentlich gar nicht mehr gerne geredet habe. Und also deswegen war es so, dass dann, ich glaube, es war wirklich hauptsächlich Katharina, die es mir dann wirklich also abbringen musste. Und wenn ich gewusst hätte, was draus wird, ne, dann weiß ich nicht, ob ich gesagt hätte, ich gebe das Buch aus der Hand. Ich bin jetzt sehr, sehr glücklich, was ich jetzt gesehen habe, wie sie das machen. Also wie man dann sozusagen die eigenen Texte nochmal neu entdeckt und vielleicht auch bei Texten, die man für sich selber völlig abgehakt hatte, auch wieder eine Qualität entdeckt. Das ist sehr, sehr schön. Das freut mich auch sehr. Aber es war schon so aus so ein kleiner Moment so freudigen Schreckens, wo ich jetzt dann heute so die Generalprobe mitgekriegt habe und dann auch gesehen habe, wie viel von meinen Texten da jetzt dann auch bearbeitet und eingesetzt wurde.
Kleine Zwischenfrage, was ist denn die moderne Ratlosigkeit? Man will ja jetzt nicht so viel verraten über die Beseitigung, da kommt ja dann heute Abend, über die wollen wir jetzt nicht reden, aber was verstehst du unter moderner...
Ein Stück Text vorlesen?
Oder so, wenn der Florian nichts dagegen hat, dann lest er mal einen Text vor, sodass ich mal so eine Vorstellung habe, was diese moderne Ratlosigkeit ist.
Also es geht ja in dem Buch eigentlich darum, wir leben ja so in einem Zeitalter, jeder braucht ständig irgendwie Ratschlag. Und es gibt kein Genre im Buchmarkt, das so gut läuft wie die Ratgeber. Es gibt für alles Ratgeber. Wie bohre ich richtig in der Nase? Wie denke ich nach? Soll ich links oder rechts aus dem Bett steigen? Welchen Zeigefinger nehme ich, wenn ich jemandem den Stinkefinger zeigen will? Da gibt es ja für alles einen guten Ratgeber. Und dann habe ich mir gedacht, gut, ich schreibe so einen Ratgeber, wo ich einfach alle Begriffe erkläre. Begriffe, die bei vielen Leuten vielleicht auch ein bisschen aus der Mode geraten sind, Begriffe, die es vielleicht auch gar nicht gibt, die also ich völlig frei erfunden habe, aber eben mit ganz akademischer Strenge erkläre. Und so in diesem Sinne zum Beispiel wird auch die Frau erklärt. Als Erster hat Professor Hadubrand Pömsl über die Frau berichtet. Er nimmt für sich in Anspruch, überhaupt erst auf die Frau aufmerksam geworden zu sein. Und er stellt sich damit deutlich gegen Berichte seines Kollegen Onofrius Wimshals, der vor einigen Jahren schon behauptete, es gäbe gar keine Frauen mehr. Frauen seien eine Legende. Sie seien ebenso wenig vorhanden wie Atlantis oder die Hölle. Also er jedenfalls habe noch keine Frau zu Gesicht bekommen. Auch Dr. Putzner zweifelt die Existenz der Frau an. Er glaube zwar einige Exemplare aus sehr großer Entfernung im Galapagos-Archipel gesehen zu haben, es könnten aber genauso gut Warane gewesen sein.
Dem kann ich nur entgegnen. Der Mann ist wenig vorteilhaft. Wie Messer. Er tritt gerne in unruhigen Gruppen auf. Viele Exemplare tragen Äxte oder Messer bei sich, mit denen sie Bäume oder Zäune umschlagen. Das Holz verwenden Männer, um darauf Fleisch zu braten. In der Regel essen sie das Fleisch, ohne der Frau etwas davon abzugeben. So greift die Frau meistens selbst zum Beil, um einen Baum zu fällen, ein Feuer zu entfachen und darauf Fleisch zu braten. Schweigend essen die verfeindeten Spezies, ohne sich näher zu kommen. Man darf davon ausgehen, dass eine Lösung der Situation nie mehr eintreten wird.
Theater und Literatur aus Österreich, Teatro Caprile, die treten heute, morgen und übermorgen im Rahmen der Literaturwoche Donau auf. Und bei uns zu Gast Katharina Grabherr und Florian L. Arnold. Katharina, eine Frage habe ich, vergessen will ich es nicht sagen, aber ich will es jetzt mal nachschieben. Wie ist eigentlich dieses Teatro Caprile entstanden? Wir haben ja schon gehört, Caprile heißt Ziegenstall.
Ja, das ist entstanden eigentlich aus der Initiative von drei Personen, nämlich Andreas Kosig, ich selbst und Marc Nemeth. Wir haben uns immer sehr gefreut an skurrilen und absurden Texten. Und es gab als allererstes mal eine theatrale Bearbeitung von Zwei Fliegen auf einem Gleis. Das ist ein Stück von, hilf mir geschwind.
Ja, also ich meine, zwei Fliegen auf einem Gleis, nicht auf einer Klappe, aber
genau.
Immerhin.
Na, jedenfalls ein sehr absurder Text und den hat man verschränkt mit Alexander Bedenski. Das wurde dann weitergeführt zu einer weiteren Verschränkung von Texten von Bedenski und Harms. Und uns waren immer eben absurde Texte, die Situationskomik, aber auch Sprachkomik bieten, war uns sehr wichtig.
Jetzt aber noch eine andere Frage, die damit zusammenhängt. Seid ihr alles professionelle Schauspieler? Habt ihr das als, ich will jetzt nicht sagen Handwerk, sondern als Kunst gelernt?
Ja, das haben wir und da komme ich auch gleich jetzt zu den Vorbereitungen für dieses Stück. In den letzten Produktionen hat es sich häufig so ergeben, dass Andreas uns mehr oder weniger Texte vorgeschlagen hat. In aller Regel waren das Prosatexte. Und das Ensemble, wir haben ja zum Glück ganz, ganz tolle Kollegen und Kolleginnen, auch bei dieser Produktion, herzlichen Dank in dem Fall an Andrea Nietzsche und Stefan Reiter. Die haben unsere Texte, also wir haben unsere Texte als Schauspieler mal durchgelesen und sehr situativ mal mit Improvisationen begonnen. Wie können wir aus diesem Text heraus eine theatrale Situation mit einem Konflikt, mit auch einer gewissen sprachlichen oder emotionalen Fallhöhe entwickeln. Und aus diesen Sachen heraus haben sich dann die Dialoge entwickelt, die Andreas dann letzten Endes festgelegt hat und die wir in dieser Form dann auch gelernt haben und eben darbieten. Und das finde ich eigentlich eine wahnsinnig spannende Herangehensweise, dass man nicht von vornherein sagt, na, ihr habt mal einen Text und jetzt macht mal schön und ich sage euch, ob ihr von rechts nach links oder von links nach rechts gehen müsst, sondern dass Schauspieler sich sehr kreativ am Entwicklungsprozess der Szenen beteiligen. Was natürlich andererseits sehr, sehr anspruchsvoll ist, weil es gibt viele Zeiten, wo wir eigentlich mit Textfragmenten voreinander stehen und aufgrund dieser Texte miteinander agieren müssen. Das heißt, das setzt schon voraus, dass man eine sehr gute Präsenz hat, dass man auch sehr rasch Dinge umsetzen kann, dass der Regisseur dann auch sagt, na, ich hätte es aber doch gerne anders und ich stelle mir das mehr in die oder jene Richtung vor und die Schauspieler dann, obwohl sie den Text noch nicht endgültig im Kopf haben, imstande sind, darauf zu reagieren und mit dem einfach weiterzuarbeiten, mit diesem Textmaterial.
Seit wann machst du Theater? Seit der Kindheit, ich zum Beispiel. Blödes Wortspiel.
Nee, ich habe irgendwann so mal in den späten 80ern begonnen. Mit der Ausbildung. Ich habe vorher was ganz anderes gemacht. Ich habe mit Kindern und Jugendlichen also im freizeitpädagogischen Bereich gearbeitet und da war Theater natürlich ein Thema und ich bin eigentlich über diese Schiene eingestiegen. Andreas hat Theaterwissenschaft studiert und so sind wir dazu gekommen. Inzwischen mache ich ausschließlich nur noch das. Wir haben dann beide natürlich auch bei anderen Theaterproduktionen von anderen Gruppen mitgewirkt. Wir haben Film gemacht. Also es hat sich dann einfach so Step by Step ergeben.
Ja. Okay, du hast ja jetzt gerade von Texten geredet, von der Umsetzung. Stichwort Texte. Können wir mal noch einen? Oder ja, ihr habt ja sicher massenhaft dabei, hoffe ich doch, wieder einen lesen.
Ich werde nun über alle Vorteile der Fröhlichkeit sprechen. Und ich möchte nicht, dass durch Zwischenrufe davon abgelenkt wird, dass wir über die Fröhlichkeit sprechen, die ein sehr ernstes Thema darstellt. Ich kenne die Neigung vieler Menschen beim Thema Fröhlichkeit, von ihren Gegenteilen zu sprechen, also von Katastrophen, Unheil, Bedrückung, Depression. Nein, davon sprechen wir nicht. Ich hatte heute einen anstrengenden Tag und ich fühle ein Unwohlsein in allen Organen, das mich ausgesprochen nervös macht. Aber ich halte daran fest, über die Fröhlichkeit zu sprechen. Also, zuerst sprach man im Paläozoikum von der Fröhlichkeit. Allerdings nannte man es damals noch anders und es waren auch nur wenige Menschen in diese Thematik eingeweiht. Ich möchte niemanden mit Details langweilen, aber es ist darauf hinzuweisen, dass die Fröhlichkeit seit langem bekannt ist und an vielen Orten der Welt praktiziert wird. Die dunkle und entzündete Ängstlichkeit, mit der ich heute Morgen aufgestanden bin und die durchweg unheilvollen Vorgänge dieses Tages, haben mich in eine düstere Stimmung versetzt. Aber ich lasse das beiseite und spreche nur noch über die Fröhlichkeit, die ein gutes Mittel ist, um Furcht und Grausamkeit, Unheil und Katastrophen entgegenzutreten.
Florian, ist das ein eigener Text oder von wem ist der?
Der Text ist von mir, ja, ja.
Original Arnold. Der wird auch auf der Bühne zu sehen.
Florian L. Arnold, nicht Rudi
Arnold. Ja, der ist entstanden. Man muss ja manchmal so bei so Festen oder Anlässen dabei sein, wo man jetzt freiwillig nicht hingehen würde. Aber man wird dann da irgendwie hingeschleift von jemandem und dann sitzt man da fest und versucht das Ganze zu verstehen, wo man da hineingeraten ist. Und so bin ich mal in so eine Faschingsveranstaltung reingegangen. Und das war so ziemlich die ernsthafteste und verkrampfteste Geschichte, die ich da seit langem erlebt hatte. Wie da Menschen waren, die also sich einer Fröhlichkeit betätigten. Und ich saß dann so drin und dachte mir, wenn ich jetzt wirklich ernsthaft anfange zu lachen, dann hauen die mich raus, dann jagen die mich zweimal ums Karree. Das war wahnsinnig verkrampft. Und so habe ich dann ganz leise und heimlich unterm Tisch, damit es niemand gesehen hat, habe ich dann so einen Text geschrieben über die Fröhlichkeit.
Ernsthaft lachen?
Geht sehr es? Ernsthaft lachen.
Geht es?
Ja, doch, das ist eine ganz deutsche Tugend. Also so dieses, gerade so im Karneval, also wir sind jetzt lustig, verdammt nochmal. Und ihr habt alle mitzulachen, verdammt nochmal, ja. Genau. Und das ist jetzt hier witzig, haha.
Ne? Baba, also, baba, baba.
Genau, genau. Das. Und das ist zum Beispiel etwas, was, ich meine, der Österreicher, soweit ich es, war ja auch ein paar Mal in Wien und habe mich anstecken lassen. Der Österreicher braucht manchmal auch ein bisschen. Aber der Österreicher hat in sich sowas, was eigentlich schon wieder so südländisch ist. So diese Bereitschaft, einfach nichts wirklich ernst zu nehmen und eigentlich auch bereit zu sein, so immer so quasi Obrigkeiten oder Menschen, die sich so einer übertriebenen Wichtigkeit verdächtig machen, die einfach dann durch einen gut gesetzten Witz oder so einen Anschuss von der Seite so ein bisschen vom Sockel zu holen. Und da können wir uns, glaube ich, noch eine Menge abschauen.
Katharina, kannst du dem zustimmen, was da über die Österreicher? Also ich habe mal, früher hieß es ja immer so, ja, dass die, weiß ich, Wien oder so, dass die immer so auf Titel aus sind, dass die Frau eines Kommerzienrats auch bitte mit Frau Kommerzienrat angeredet werden möchte. Wie sieht das aus?
Ich denke, diese Formen sind langsam dabei aufzubrechen, aber ich kenne das noch aus eigener Anschauung. Ich bin ja Jahrgang 1959. Oder aus eigener Anhörung, dass das schon gewünscht wird, dass man die Titel wahrhaft ernst nimmt. Ich denke, das ist natürlich die eine Seite dessen, was du vorhin gerade angesprochen hast, dass man dann im Gegenzug einfach eine gewisse Leichtigkeit im Umgang damit auch braucht oder einen gewissen Humor, der sich auch wappnet gegen allfällige Angriffe. Sollte man vielleicht einen Hofratstitel nicht ganz genau wissen oder kennen, dann muss man sich natürlich mit solchen witzigen Querschüssen rechtzeitig zur Wehr setzen können. An sich wollte ich zur Humor des Österreichers, glaube ich, gibt es in der Form eigentlich nicht. Es gibt da schon einen ganz großen Unterschied zwischen Ost und West. Der Wiener generell ist seiner Natur nach bösartig, würde ich mal sagen.
Tauben vergiften im Park.
Genau, genau.
Der Kinderverzahrer von Qualtinger, ja.
Bringt das aber auf eine derartig schräge Art und Weise, dass man dann wirklich herzlich darüber lachen muss und kann und auch darf.
Da war vor einiger Zeit, ich glaube es war aber auch dieses Jahr, eine Musikgruppe aus Österreich da und da haben wir, oder sogar aus Wien, da haben wir aber auch über das Verhältnis der Wiener zum Tod gesprochen. Kannst du mal aus deiner Sicht da was dazu sagen?
Oh ja, der Wiener liebt den Tod und er, im Tod heben sich natürlich die Gegensätze auf. Der Tod ist, wie der Wiener zu sagen pflegt, etwas sehr Prächtiges oder etwas, was man sehr schön ausgestaltet mit sehr viel Dekor. Da kommt natürlich schon diese barocke Sinnenlust, die die Ostösterreicher jetzt mal haben, schon sehr stark zur Geltung. Und man geht natürlich gerne aufs Begräbnis oder man sieht sich da noch schon sehr lustvoll im Sarg liegen und umgeben von barocken, ausgefressenen, mit Zellulitis übersäten kleinen Putten, die einen dann begleiten und vorneweg die Fiaker mit ihren Rossen, die das dann ganz toll mit der Peitsche knallen und man sieht sich dann wirklich zur Hölle fahren, weil in der Hölle ist es natürlich lustiger, wärmer, es fließt mehr Alkohol, es ist insgesamt sicher unterhaltsamer als im Himmel. Und ich denke mir, das ist so ein bisschen der Esprit, von dem der Wiener immer wieder beflügelt wird. Und deswegen auch seine Liebe zum Tod.
Bei uns zu Gast in der Plattform heute Katharina Grabherr vom Teatro Caprile in Wien und Florian L. Arnold, Organisator der Literaturwoche Donau. Und vor der Musik, für alle, die etwas später eingeschaltet haben, haben wir uns über das Verhältnis der Wiener, der Wienerinnen zum Tod unterhalten. Und mir ist jetzt gerade noch so ein Witz aus dem Schwäbischen eingefallen, ja, der vielleicht das Verhältnis zum Tod hier beschreibt. Zwei alte Männer sind zusammen und der eine sagt, also auf meiner Beerdigung, da gibt's mal Bratwurst und frische Kartoffelsalat. Und dann sagt der andere, ha, da freue ich mich schon drauf. So, jetzt dürft ihr lachen. Ja, und jetzt sind wir eigentlich schon wieder mitten im Thema drin. Es war ein skurriler Witz, also insofern auch etwas, was mit euren Texten zusammenhängt. Und jetzt nochmal auf die Textauswahl zu eurem Stück, das ihr heute Abend, morgen und übermorgen vorführt, um auf die Textauswahl jetzt zurückkommen. Wer möchte da jetzt was dazu sagen?
Ja, Andreas hat einmal begonnen, eben die Texte von Florian zu lesen, hat sie mir dann zum Gegenlesen übergeben und wir haben also beschlossen, welche Teile daraus für uns ein besonders theatrales Setting haben. Also da war eben dieser Professor Zwiefacher, der ja eigentlich immer wieder das ganze Stück hindurch auftaucht, als jemand, der über die Welt sehr gut Bescheid weiß und das in entsprechender Form auch vorzutragen weiß. Zum anderen gab es so wie eben da die Frau und der Mann oder auch die Fröhlichkeit, so kleine Miniaturen, die wir da hineingepasst haben. Und über all dem hat Andreas dann noch den Anfangstext von Harms genommen, der ein Theater einleitet. Und am Theater gibt es natürlich nicht nur die Schauspieler, es gibt auch die Bühnentechniker. Und diese Bühnentechniker treten da auch auf, ab der zweiten Szene, und spielen sozusagen ihr eigenes Theater. Das heißt, sie kreieren aus ihrer Arbeitssituation heraus eine Reihe an humorvollen, skurrilen, lustigen, witzigen und situationskomischen Texten und Settings, die sie dann zeigen und damit auch das Spiel weiterbringen.
Jetzt bin ich natürlich wieder neugierig. Ich will wieder etwas hören. Schau jetzt insbesondere den Florian Arnold an. L. Arnold, darf ich nicht. Was heißt eigentlich das L?
Du das ist mein zweiter Vorname, heißt Lennart. Aha. Und ja, ist ja, glaube ich jetzt kein wahnsinnig origineller Name, aber wenn man dann eben noch so den zweiten Vornamen dazu nimmt, dann ist es leichter unterscheidbar.
Ist es eindeutiger von anderen Florian Arnolds zu
unterscheiden? Genau, genau. Also wer mich googeln will, es gibt, glaube ich, ziemlich viele Florian Arnolds, die sind dann Steuerberater oder Tennisprofi oder irgend sowas. Aber wer auf mich stoßen will, der muss das L mit
googeln. L googlen. Nicht vergessen. Okay, deshalb. Genau. So. Okay, also zu den Texten.
Ja, wir haben jetzt hier einen Text, der sehr wichtig ist, denn auch der moderne Mensch muss sich ernähren, gehaltvoll und qualitätvoll ernähren. Und damit wir uns gut ernähren, gibt es eben auch Kochsendungen, wo sehr kompetente Menschen auftreten, die uns erzählen, wie wir Zwiebeln zu schneiden haben oder wie wir die Mundscharniere, also die Scharniere unseres Kiefergelenks, in der richtigen Art und Weise aufklappen, damit wir die Nahrung so zuführen können, dass wir nicht verhungern, während wir essen. Der folgende Text nimmt sich dieser Sache an. Das Kochen ist in vielen Ländern verboten worden, nachdem eine Horde falscher Köche enttarnt wurde, die jahrelang Kochsendungen geleitet hatten. In diesen Sendungen ist stets der Anschein erweckt worden, diese abgefeimten Scharlatane wüssten, was sie tun. Dabei konnte keiner der falschen Köche Salz von Zucker unterscheiden. Ein besonders drastischer Bericht hierzu erreichte mich von Klaus E. aus W. in Ö., der ein Rezept eines gefälschten Koches nachkochen wollte. Er entfachte ein offenes Feuer in seinem Wohnzimmer und folgte der Anleitung. Er legte also Holzscheite und Kohlenstückchen nach, legte eine gusseiserne Pfanne auf das offene Feuer. Die Butter begann rasch dunkel zu werden. Das Fleisch wellte sich an den Rändern und zischende Fettspritzer verbrannten Herrn E. das Gesicht. Tränend versuchte er, das Feuer durch Ausblasen zu töten, was nicht gelang. Das Essen misslang grundsätzlich. Weder die Dreingabe von Schnittlauch noch von Soßenbinder konnte etwas retten. Und zusätzlich katastrophal hatte sich der Einsatz von Reinigungsbenzin ausgewirkt. Heute lebt Klaus E. gänzlich von Rohkost. Man sagt, er hätte eigentlich erkennen müssen, dass es sich um gefälschte Köche handelt. Denn einer dieser Köche hatte zu einem Gericht einen leichten Multivitaminsaft empfohlen.
Normalerweise ist man ja gewohnt, irgend so einen Weißwein und dann zu machen. Weißt du, wer das macht oder gemacht hat?
Nein, wer?
Ja, Biolek, der hat sich immer so mehr oder weniger im Studio, der hat immer einen Koch da gehabt, der hat ja nicht selber gekocht und mehr oder weniger zugesoffen mit dem
mit diesem Wein,
den hat er eingeschenkt.
Ich glaube, die Qualität der deutschen Weine ist ja auch Herrn Biolek maßgeblich zu verdanken, weil ich glaube, nachdem die ganze Nation zugeguckt hat und sich gedacht hat, dieser arme Mensch leidet dermaßen, haben, glaube ich, viele Weinbauern auch angefangen, einfach die Qualität ihrer Produkte echt hochzuschrauben.
Was man auch in Österreich bereits zur Kenntnis nimmt.
Also, was wären wir ohne Alfred Biolek, wirklich? Das ist
was
großartig.
Ohne eure Weinbauern?
Ja, aber was, da muss man jetzt mal wieder so ein bisschen was aus der FreeFM-Geschichte erzählen. Vor 20 Jahren ungefähr oder 21 sind wir ja schon fast alt. Da gab es Echtzeitkochen mit Merlin Bauer. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Das war sogar so, das muss ich jetzt wirklich mal ganz kurz loswerden. Da konnte man auf dem Markt an bestimmten Ständen die nötigen Zutaten kaufen und dann hat der echt, also zum Beispiel bei Erika, ich weiß gar nicht, ob es das Lokal noch gibt, gab es dann Live-Schaltungen und da haben die das gekocht in Echtzeit. Also nicht zusammengeschnitten wie im Fernsehen, sondern da haben die und die Leute haben das nachgekocht. Und dann zum Teil, wenn es besonders gut gelaufen ist, hat man das hierher ins Studio gebracht und hat das dann verköstigt. Ja, toll, toll. Das war Avantgarde, gell? Da gab es diese Fernsehkochsendungen noch gar nicht vor 20 Jahren. Soweit also zu FreeFM, aber jetzt zurück zu euren Texten. Katharina, was hast du?
Auch kurz blättern.
Ganzen Haufen, ja, da muss man jetzt gucken. Da könnte man nur 2-Stunden-Sendung machen, wahrscheinlich, gell? Oder Florian? Nee, die Katharina hat es jetzt schon.
Nee, ich habe meine Texte verschossen. Also ich habe jetzt hier, glaube ich, alles gelesen, was ich hier liegen habe. Aber Katharina hat ein schönes, großes Textheft da.
Die Teilnahmslosigkeit mancher Möbel ist erschütternd. Guten Abend, meine Damen und Herren, bei Müment. der Sendung für mündige Konsumenten. Ja, der Kauf etwa eines Sofas kann zur alles entscheidenden Frage über Glück oder Unglück werden. Betrachten wir das generelle Fehlen sozialen Handelns innerhalb der häuslichen Möbelgemeinschaft noch mit einer gewissen Belustigung, so befällt uns tiefer Zorn über die Nutzlosigkeit gewisser Stücke. Dies macht uns traurig und führt nicht selten zu Nervenleiden. Lebensverkürzend wirken sich vor allem Sessel aus, die nach jahrzehntelangem Gebrauch stark verschmutzt sind. Man muss nur eins und eins zusammenzählen, um die steigende Selbstmordrate unter Altsesselbesitzern zu verstehen. Durch das Aufschneiden großer Mehrfamilienhäusern ist es Soziologen gelungen, mehr über das Zusammenleben des Homo sapiens herauszufinden. Dabei wurde festgestellt, dass Menschen höhlenartige Behausungen errichten, die ringsum geschlossen sind. Lediglich kleine, fensterartige Durchbrüche erlauben es, dass Tiere einer Kolonie miteinander Kontakt aufnehmen können. Ansonsten hat sich die These bestätigt, wonach Menschen ihre Höhlen so gut wie nie verlassen und keine nennenswerte Sozialstruktur ausgebildet haben. Die enttäuschten Wissenschaftler wenden sich nun dem Mehlwurm zu, um mehr über das Prinzip sozialen Zusammenlebens herauszufinden. Schon in unserer nächsten Sendung widmen wir uns dem hochsensiblen Gebiet der Musikerzeugung bei Würmern. Meine Damen und Herren, freuen Sie sich mit mir auf unseren Studiogast Professor Dr. Zwiefacher, mit dem ich über sein neues Buch Vermetische Polyphonie und Symphonik sprechen werde. Guten Abend.
Mir fällt noch was zum Thema Selbstmordrate und Möbel ein. Das war ja bei Loriot an irgendeiner Stelle, ich weiß nicht, welcher Film, hat er gesagt, dass sich alleinstehende Frauen bevorzugt in lila Sitzgruppen umbringen.
Ja, und wenn man gewisse Möbelhäuser aufsucht und dann guckt, was da verkauft wird, dann glaube ich, dass Loriot gar nicht ein wirklicher Satiriker, sondern einfach nur ein richtig guter Beobachter war. Denn was manchmal da an Möbeln rumsteht, also da befällt mich schon so ein Selbstmorddrang, nur wenn ich durch die Ausstellung gehe.
Verständlich. Es geht mir genauso.
Weiß nicht, ist euch auch aufgefallen, so die allerschrecklichsten Stücke der 70er und 80er Jahre sind gerade wieder als Kopien im Handel. Also genau diese lila Sitzgruppen, von denen man denkt, Gott sei Dank hat der Sperrmüll sie endlich aufgefressen. Ausgerechnet dieses Zeug landet jetzt gerade wieder neu ausgepreist, wieder in sämtlichen Möbelhäusern. Ganz, ganz grauenhaft.
Ganz retro. Mhm. Teatro Caprile, Theater und Literatur aus Österreich. Die Truppe tritt heute, morgen und übermorgen im Rahmen der Literaturwoche Donau auf. Ja, jetzt stellt sich natürlich erstmal die Frage, wo denn genau und wann?
Ja, also heute Abend ist Premiere. Und zwar um 19.30 Uhr im Vorstadttheater. Und das ist in der Altenstraße 21 in Ulm-Mehringen. Von außen betrachtet, das ist eine ehemalige Bankfiliale und innen drin mittlerweile ein wunderschönes kleines Theater. Und morgen sind wir dann in der Museumsgesellschaft in Ulm. Das ist also direkt im Herzen von Ulm, vis-à-vis von der Kunsthalle. Da beginnen wir auch um 19.30 Uhr. Und am Donnerstag, das ist Feiertag, und wie könnte man den Feiertag besser begehen als den Abend mit einem schönen Gang ins Theater abzuschließen. Da sind wir dann in der Veneehausgalerie in der Bahnhofstraße 41 in Neu-Ulm. Und da beginnen wir allerdings erst um 20 Uhr.
Gut, dann würde ich sagen, dass wir... du wolltest noch was einen Hinweis.
Wir müssen noch darauf hinweisen, und zwar auch sehr dankbar darauf hinweisen, dass wir also auch Förderung bekommen haben, ohne die es eben nicht möglich gewesen wäre, das Teatro Caprile nach Ulm zu holen. Und das ist einmal das Bundeskanzleramt Österreich, das uns sehr gefördert hat. Und dann ist es die Deutsch-Österreichische Gesellschaft zur Förderung von Wissenschaft und Kunst e.V., die also auch diesen Auftritt gemacht hat.
Jetzt soll es ja noch viele, viele Auftritte von eurem Theater geben. Ja, Jahrgang 59, da gehört man ja noch lange nicht zum alten Eisen. Ja,
was magst du trinken, Bur?
Nee, ich bin Jahrgang 54 und zähle mich auch noch nicht zum alten Eisen, noch lange nicht. Ja, ich würde einfach mal gerne die Frage stellen, was habt ihr jetzt vor, also abgesehen von dem, dass ihr jetzt auftretet, was habt ihr jetzt so aktuell an Plänen, an Dingen in der Vorbereitung, Katharina?
Als nächstes unsere Sommertheaterproduktion, die wir bereits das vierte Mal in Folge spielen. Das ist ein Stück über Fluchtbiografien aus der NS-Zeit, die wir in Original-Lokalitäten oder Orten spielen, nämlich in Gargellen, im wunderschönen Montafon im Süden Vorarlbergs. Da gibt es seit Jahren eine ganz tolle Kooperation mit Tourismus Gargellen, Tourismus Vorarlberg und dem Haus Madrisa, vor allem Bertram Romberg und seiner Familie, denen wir auch sehr dankbar sind, und auch den Museen Montafon, die uns diese Produktion ermöglicht haben und die das auch seit Jahren unterstützen. Da wandern wir also von Gargellen weg bis auf eine Alm hinauf mit Leuten, die eben diesem Theaterstück beiwohnen, wo in tänzerischen und textlichen, szenischen Streiflichtern diese Fluchtbiografien, die genau an diesem Ort stattgefunden haben, nachspielen. Dann wird es heuer auch eine Produktion geben in Krimmel. Das ist also ein Salzburg, an der Grenze zu Südtirol. Da gab es also, oder gibt es einen Übergang über den Krimmler Tauern, der nach dem Zweiten Weltkrieg von Leuten, die eben in den Displaced Person Lager sich befunden haben, benutzt wurden. Und es gab, der lebt noch immer, den hochbetagten Marco Feingold, der die Leute eben geführt hat, über diesen Krimmler Tauernpass. Sie kamen dann auf der anderen Seite in südtirolische Ahrntal, waren damit in Italien und konnten dann von dort aus die Schiffe nach Palästina besteigen. Dazu wird es auch heuer eine Produktion geben. Und ab Herbst erarbeiten wir dann gemeinsam mit dem Museum Vorarlberg eine Produktion, die sehr performativ sein wird, die im Museum selbst stattfinden wird. Und zwar geht es da um Max Riccabona und seine Familie und seine Familiengeschichte und auch sein Werk. Max Riccabona war ein Vorarlberger Original, der aber weit über Vorarlberg hinaus gestrahlt hat, der die junge Vorarlberger Literatur- und Kunstszene damals sehr stark beeinflusst hat, auch Leute gefördert hat, der auch selbst eben geschrieben hat, und damit bin ich jetzt wieder bei unserem bevorzugten Textmaterial. Den kann man durchaus einordnen, irgendwo zwischen Fritz von Herzmanowski-Orlando und Thomas Bernhard vielleicht, und auch eben Florian Arnold gehörte auch für mich so ein bisschen dazu, mit diesem wirklich skurrilen und gleichzeitig in der Schärfe der Sprache aber auf wirklich wichtige Dinge verweisende Literatur. Dieser Literatur ist das Theater eigentlich schon eingeschrieben aufgrund seiner Wortwahl, seiner szenischen Anordnungen, die bereits sehr vieles vorgeben, was man eben sehr gut inszenieren kann. Zu Max Riccabona muss man aber noch sagen, dass der auch deswegen sehr interessant ist. Da gibt es eben auch einen Rückbezug zur K&K-Monarchie, zu den damaligen Familiengeschichten, die sich aus allen Teilen dieses großen Reiches eben zusammengesetzt haben. Da gab es also einen jüdischen Teil der Familie, es gab Industrielle, es gab Künstler, es gab Juristen in diesem riesigen Familienverband, der sich also von Tschechien über Südtirol bis eben nach Vorarlberg aufgespreizt hat, der dann natürlich auch durch das NS-Regime einen sehr unheilvollen, traurigen Einbruch erlitten hat. Und Max Riccabona, der auch selbst im KZ war, hat das eben überlebt und kann, ich habe den in meiner Jugend noch erlebt. Und an dieser Person kann man also einen sehr großen Teil dieser Familiengeschichten innerhalb des Habsburgerreichs festmachen, in all ihren Verzweigungen, und darauf zu verweisen, wird also ein sehr wichtiger Punkt dieser zukünftigen Produktion sein. Die Ausstellung wird im Dezember 2016 eröffnet und wird dann bis ins Frühjahr 2017 reichen. Weiters werden wir natürlich das Stück von Florian, aber auch das Stück 1914 und die Produktion Herzmanowski-Orlando diversen Kulturforen anbieten, Goethe-Instituten und so weiter, und hoffen da auf regen Zuspruch und viele Rückmeldungen und Möglichkeiten, auch weiter im Ausland diese Produktionen zeigen zu können.
Ja, wenn ich so auf die Uhr gucke, leider ist es schon wieder fast vorbei mit der Plattform. Von jedem von euch noch genau einen Satz, weil dann muss ich mich verabschieden, Musik einspielen, die Nächsten warten schon draußen. Ein Satz.
Ja, ich habe mich gefreut, dass wir hier waren und ich freue mich darauf, was wir jetzt noch mit der Literaturwoche dieses Jahr erleben werden und vor allem dann auch 2017 zur 5. Auflage der Literaturwoche.
Ich danke sehr für die Einladung, auch dir, Florian, dass wir wieder nach Ulm kommen dürfen. Und ich freue mich auch auf unsere Auftritte, vor allem heute auf unsere Premiere. Ich bin schon sehr aufgeregt.
Ich auch.
Danke, dass ihr da wart. War eine sehr spannende, kurzweilige Sendung. Die Themen heute waren vor allem Theater und Literatur aus Österreich, das Teatro Caprile. Und es ging auch um die Literaturwoche Donau, die zurzeit stattfindet. Ja, das war die Plattform. Und mein Name ist Rudi Arnold. Tschüss, bye bye, bis zum nächsten Mal.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.